Corona-Krach. Ausgerechnet der Kampf gegen die Pandemie sorgt in der Koalition für einen offenen Streit. Schuldspruch für KHG. Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser wird zu einer Haftstrafe von 8 Jahren verurteilt. Pole Position. Laut der Frage der Woche kann Bundespräsident Van der Bellen mit einer Wiederwahl rechnen.
Sonntagabend, 22.20 Uhr. Ich freue mich, dass ich Sie zu unserem politischen Wochenrückblick begrüßen darf. Mit dabei unser Politikexperte Thomas Hofer. Schönen Sonntagabend.
Schönen guten Abend.
Und unser Meinungsforscher Peter Eick. Auch Ihnen einen schönen Sonntagabend.
Schönen guten Abend. Hallo.
Morgen endet also der zweite harte Lockdown. Die Massentests in Wien gehen weiter, über die werden wir noch ausführlich in der Sendung sprechen. Was in dieser Woche aber ganz klar wurde, in der Regierung kriselt es ein bisschen. Und zwar Werner Kogler, Vizekanzler, und Sebastian Kurz, der Kanzler. Wenn man zuhört, was die beiden gesagt haben in dieser Woche, und da schauen wir uns gleich gemeinsam an, muss man sagen, harmonisch ist das gar nicht mehr.
Wie geht es weiter nach dem Lockdown? Das verkündet die Regierungsspitze am Mittwoch. Als es um das Thema Reisebeschränkungen geht, sagt der Kanzler unter anderem folgenden Satz.
Wir hatten im Sommer sehr, sehr niedrige Ansteckungszahlen nach dem Lockdown und haben dann durch Reiserückkehrer und insbesondere auch durch Menschen, die in ihren Herkunftsländern den Sommer verbracht haben, uns Ansteckungen wieder ins Land hereingeschleppt.
Bei der Pressekonferenz selbst, also in Gegenwart des Kanzlers, ist von Grünen-Chef Werner Kogler noch keine Kritik zu hören. Am Tag danach dafür umso mehr. Unsensibel und einseitig, so nennt ihn der Vizekanzler und richtet via Pressestatement aus.
Das Virus macht keinen Unterschied, wo in großen Gruppen gefeiert wird. Ich bedauere sehr, dass das viele Menschen als verletzend erlebt haben. Viele von ihnen haben biografische Wurzeln in den gestern einseitig angesprochenen Regionen.
Sebastian Kurz gibt dem Corona-Krach nicht klein bei. Im Gegenteil, der ÖVP-Chef will die Kritik nicht auf sich sitzen lassen. Im Interview mit den Vorarlberger Nachrichten geht er daher in die Offensive.
Ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, wie eng ich mit dem Westbalkan verbunden bin. Und jeder Vorwurf ist daher aus meiner Sicht etwas absurd. Seitdem ich Außenminister bin, kämpfe ich für den EU-Beitritt der Westbalkanstaaten. Es ist die Region, die ich am häufigsten besucht habe. Ich habe viele Freunde mit Wurzeln dort. Ich habe ein freundschaftliches Verhältnis zu den Regierungschefs dort.
Die Regierung spricht gerade selbst wieder von einer entscheidenden Phase in der Pandemie. Und genau jetzt hängt der türkis-grüne Haussegen schief.
Und nochmal ganz lieben Dank ins Lände an die Kollegen der Vorarlberger Nachrichten, die uns das Interview überlassen haben, das wir jetzt gerade gesehen haben. Sebastian Kurz, der musste auch schon relativ weit ausrücken. Ist das jetzt so ein erstes Knirschen im Gebälk oder muss da einfach jeder seine Gruppe bedienen?
Naja, knirschen tut es schon viel länger. Ja. Also wer die Sendung kennt, wir reden seit dem Frühjahr davon, dass es hinter den Kulissen einigermaßen knirscht.
Und
das hat sich jetzt, na klar, das hat sich jetzt intensiviert. Erstmals ist es tatsächlich so, dass der Vizekanzler offensiv rausgeht und dem Kanzler widerspricht. Das gefällt ihm sicherlich nicht, aber es war natürlich notwendig für die grünen Zielgruppen. Denn natürlich war das ein weiterer Punkt, wo halt die grüne Basis sagt, na gut, das können wir so nicht hinnehmen, da muss es jetzt eine klare Stellungnahme geben. Von Seiten der Grünen. Heißt das jetzt, dass die Koalition vor dem Ende steht, wie viele auf Twitter und sonst wo spekulieren? Nein, das heißt es nicht, denn es gibt für beide nicht wirklich eine Alternative. Es wäre auch absurd, mitten in einer Pandemie noch, und da sind wir noch immer leider, da jetzt Neuwahlen auszurufen. Also das würde wahrscheinlich beiden nicht rasend gut gehen oder gut tun, auch wenn die Opposition schlecht aufgestellt ist. Aber diese Spekulationen, das ist natürlich die eine Geschichte. Was klar ist, ist, dass gerade bei den Grünen die Nervosität schon gestiegen ist, dass man jetzt darauf setzt, dass im kommenden Jahr 2021 da deutlich mehr in Richtung Ökologisierung, auch in Richtung Steuerreform ökologische geht. Und das braucht man auch, damit man endlich einmal Erfolge einfährt und nicht dauernd erklären muss intern, warum sich die ÖVP da schon wieder durchgesetzt hat.
Wir reden ja und schauen gerne Fußball gemeinsam. Ja. Mhm. Also das heißt, die grüne Hoffnung heißt Leonore Gewessler. Also die muss liefern und zwar in großem Ausmaß.
Die muss liefern, so ist es. Das war bisher schon so, dass sie zwar umtriebig war, aber eben aufgrund der Nachrichtenlage nicht wirklich durchgekommen ist mit ihren Themen. Das ist auch nicht weiter verwunderlich, wenn es eine Pandemie gibt und eine dramatische Wirtschaftskrise. Aber natürlich mit dem 1-2-3-Ticket, eben mit dieser ökologischen Steuerreform, da muss sie jetzt dann im nächsten Jahr schon liefern. Ansonsten wird es eben dann sehr, sehr grimmig, wenn die Grünen erklären müssen, warum sie in der Regierung sind. Werner Kogl hatte schon in der Regierungsverhandlungsphase 2019 gesagt, dass Hauptsache ist, die FPÖ ist nicht mehr in der Regierung. Aus meiner Sicht war das immer zu wenig. Also da muss schon inhaltlich auch was am Tisch liegen.
Gut, gehen wir gleich weiter an den Meinungsforscher. Also beide müssen ausrücken, um ihre Gruppen zu bedienen. Ist das notwendig oder steht die Regierung in den Umfragen nach wie vor sehr gut da?
Naja, das ist ja kein Widerspruch, dass wenn die Regierung in den Umfragen gut dastehen sollte, dass man die eigenen Gruppen natürlich auch bedienen muss. Weil man muss den eigenen Wähler und Wählerinnen natürlich signalisieren, wir sind noch immer die, wofür ihr uns gewählt habt. Also das ist ganz, ganz logisch. Dass Werner
Kogl, das ist politisches Handwerk.
Absolut, das ist politische Kommunikation in die eigene Zielgruppe hinein, aber auch natürlich insbesondere bei den Grünen ganz wichtig, in die eigene Basis, in die eigene Funktionärschaft hinein. Wenn wir uns die Sonntagsfrage ansehen, dann ist es so, dass eigentlich sowohl die ÖVP als auch die Grünen kaum bis keine Probleme haben.
Bezahlen, ja.
Wir sehen das jetzt im Insert. Das ist die Sonntagsfrage, die wir für das Profil durchgeführt haben, 800 Personen. Die ÖVP hält bei plus minus 40%. Man muss da immer Schwankungsbreite natürlich hineinrechnen. Die Sozialdemokraten bei 20, die FPÖ bei 15, die Grünen bei 13 und die Neos bei 10. So, wer das jetzt in den letzten Wochen und Monaten verfolgt hat, weiß, da hat sich wahnsinnig wenig bewegt. Ja, die Grünen sind tatsächlich ein bisschen hinuntergegangen von stabilen 15, 16 jetzt auf 13. Das ist aber das Nationalratswahlergebnis grosso modo. Also das ist alles in Ordnung. Die Neos sind jetzt etwas stärker, ist wahrscheinlich auch Wien ein bisschen geschuldet.
Aber es gibt kein Momentum, es gibt kein Teil, das
sich wirklich... Es gibt kein Momentum, aber warum gibt es dieses Momentum nicht, haben wir auch schon ein paar Mal hier besprochen. Es gibt keine Alternative. Jetzt schauen Wähler von ÖVP und Grünen oder die eben für diese Zielgruppe affin sind, schauen auf die Regierungsarbeit. Dann schauen Sie hinüber zur Opposition. Bei der stärksten Opposition ist Pamela Rendi-Wagner als Medizinerin groß jetzt im Rennen. Aber man erkennt keinen Unterschied, außer dass sie sagt, es wären jetzt diese Tests zu kaufen, die könnte man zu Hause sehr gut verwenden. Aber im Prinzip ist sie auf Linie der Bundesregierung. Also zum Beispiel Grünwähler, die zur Sozialdemokratie nur wechseln könnten, sagen natürlich, naja, das machen wir sowieso. Die Freiheitliche Partei hat sich diskreditiert und Neos machen an sich einen guten Job, haben aber das Problem, wie alle liberalen Parteien, dass es irgendwo eine gläserne Decke zwischen 10% und 15% gibt. Und dementsprechend wird allen Unkenrufen zum Trotz diese Bundesregierung nach wie vor stabil darstellen.
Gut, Sie haben es schon angesprochen, die Tests, die Pamela Rendi-Wagner vorgeschlagen hat für daheim. Die Massentests, die haben an diesem Wochenende stattgefunden, in Tirol, in Vorarlberg und in Wien, finden sie auch noch weiterhin statt. Massentests heißen sie, aber die Massen sind nicht hingeströmt zu den Tests.
Besonders groß war der Andrang bei den Massentests an diesem ersten Testwochenende nicht. In Wien gibt es noch Hoffnung, dort laufen die Tests bis 13. Dezember. In Tirol und Vorarlberg gehen sie jedoch größtenteils heute zu Ende, mit eher mauem Ergebnis. Die Beteiligung dürfte höchstens bei einem Drittel liegen. Der Innsbrucker Bürgermeister ist enttäuscht.
Ich habe immer gesagt, je mehr, umso besser. Ich hätte mir mehr erwartet, das stimmt. Aber auch das ist ein Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie.
Warum dieser Beitrag nicht größer war, dafür haben die Tiroler jedenfalls Gründe und Erklärungsversuche.
Ich glaube, dass viele Angst haben vor den Außentest. Gell?
Mir geht es auch gut. Also ich habe ein gutes Abwehrsystem. Auch. Ich tue mich gesund ernähren. Also und ich habe ein gutes Gefühl und ich muss mich testen unbedingt.
Ich glaube, das Wetter ist die Ursache. Dass halt viele echt nicht rausgegangen sind bei dem Sauwetter, wie man so schön sagt.
Sauwetter oder nicht, es bleibt zu hoffen, dass die Beteiligung in den anderen Bundesländern höher ausfällt, damit die Massentests auch möglichst viel Sinn machen.
Hier muss noch mehr passieren. Im Modell haben wir schon im November gesehen, dass wir eigentlich, damit wir eine wirklich starke Wirkung haben, zumindest auf über 50% der Bevölkerung kommen müssten. Und da sind wir natürlich noch ein Stück entfernt.
Wichtig für Jänner sei es aber, die Testinfrastruktur aufrechtzuerhalten, denn Experten rechnen spätestens dann wieder mit einem Anstieg der Infektionszahlen. Schließlich gehen heute nicht nur die Massentests, sondern auch der harte Lockdown zu Ende.
Die groß und überraschend angekündigten Massentests, also noch sind es keine, weil so wenig Leute hingehen. Erleben wir jetzt mit den Massentests ein bekanntes Bild, Stichwort Corona-App, Corona-Ampel?
Ja, wir wollen jetzt nicht abgleiten in Richtung Waldorf und Stettler, ja, aber wir haben es genau an dieser Stelle vor einer Woche so angekündigt. Es war klar, dass diese Massentests, will nicht sagen ein Rohrkrepierer, aber suboptimal verlaufen werden, nämlich wie man sie angekündigt hat, wie man sie auch organisiert hat. Es gibt schon mal ein grundsätzliches Problem. All jene, die sagen, naja, da muss man aufpassen jetzt in dieser Zeit, da sollte man Massen vermeiden, die gehen dann vielleicht nicht zum Massentest. Das heißt, das ist schon mal ein komisches Wording. Ja? Jetzt sind die Massen ausgeblieben, wie Sie richtig gesagt haben, aber ob es jetzt wirklich anzieht und die Leute sagen, na gut, da ist ja nichts los, ich gehe trotzdem hin, wage ich mal zu bezweifeln. Das war von vornherein ein Murks. Man versucht es natürlich jetzt einzufangen. Morgen gibt es den schönen Termin Bundeskanzler und Wiener Bürgermeister. Immerhin hat das ausgelöst, dass die beiden sich zumindest für die Kamera jetzt mal kurz vertragen und da eine Art Schulterschluss üben, soll sein. Aber man muss einfach sagen, dass diese wirklich überfallsartige Ankündigung auch noch, und das war ja das erste Mal vor 2 Wochen ja, in der Sendung, die Geschichte Massentests à la Slowakei, wo es ja tatsächlich auch in Richtung Pflicht, zumindest indirekt ging, weil alle anderen mussten in Quarantäne, damals zumindest, das war es ja nie.
Und insofern, um den Lockdown zu verhindern, muss man sagen, gab es ja anderes.
Genau, Ziel, ja. Und um den Lockdown zu verhindern, völlig richtig. Und das war es eben nie. Also das war nicht Fisch, nicht Fleisch. Es war so eine Zwischendurchgeschichte und insofern wundert mich die niedrige Beteiligung, ehrlich gesagt, bislang zumindest nicht.
Aber Herr Haig, ist nicht mit dem Thema Massentest, und wir haben auch ausführlich darüber gesprochen, ist da nicht auch politisch in der Kommunikation einiges gelungen? Wenn wir schauen, es gibt über 1000 Corona-Tote in den letzten 10 Tagen, über den Terroranschlag in Wien wird nahezu auch überhaupt nicht mehr berichtet. Wir alle reden über die Massentests.
Ja, also wenn man das denn einsetzen wollte, um von anderen Themen abzulenken, dann ist das gelungen. Das Problem ist nur, dass ich möglicherweise in die nächste Sackgasse hineinlaufe, aus der ich wieder hinauslaufen muss, weil eben die Massen nicht kommen, wie es der Kollege Hofer schon gesagt hat. Wir haben das ja auch schon erhoben gehabt für ATV. Da haben wir gewusst, zwischen 20% und 25% sagen ganz, ganz sicher, der Rest möglicherweise. Und genau hier haben wir das Problem. Und das weitere Problem ist, wer geht denn hin zu diesen Tests? Das sind all jene, die sowieso schon aufpassen. Das sind all jene, die wahrscheinlich zu ganz, ganz großem Maße nicht gefährdet sind, unter Anführungszeichen. All jene, die möglicherweise zu einer Risikogruppe gehören würden, nämlich auch als Spreader, die gehen ja nicht hin, weil die pfeifen sowieso drauf. Insofern ist es natürlich eine große, große Problematik. Und diese könnte sich für die Bundesregierung natürlich nachhaltig unglücklich auswirken, um es so zu formulieren. Und jetzt haben wir die Massentests, jetzt kommt dann die Impfung. Und bei der Impfung hat der Bundeskanzler, glaube ich, vor 2 oder 3 Wochen gesagt in einem Interview, ich glaube, wir haben es auch hier gesehen letzte Woche, von 70% Impfquote, die wünschenswert wäre. Die kann er sich abschminken. Also wenn wir einfach das weiterziehen von den Massentests und auch die Befragungen, die wir im Vorfeld dazu gemacht haben und zu den Befragungen, die wir eben zur Impfung schon gemacht haben, wo auch 20% bis 25% sagen, wahrscheinlich, das sind das dieselben, die zum Massentest gehen, dann wird das haarig. Und dann werden wir sehen, ob die Regierung noch immer so stabil dasteht, wie sie es derzeit tut.
Gibt es eine Möglichkeit, dass es kurz aus dem Dilemma kommt? Also kann man sich vorstellen, dass es wie in der Slowakei ist, dass das nahezu verpflichtend ist, wenn man nicht zum Test geht?
Na, also da jetzt so nachzuschärfen, glaube ich, wird schwierig. Aber, so wie es der Kollege Haig angedeutet hat, man hat da auch eben diese kommunikative Geschichte aufgerissen. Und das, was interessant ist, morgen eben, ich habe es erwähnt, dass jetzt Kurz und Ludwig in dem Fall jetzt sozusagen öffentlichkeitswirksam sich testen lassen, da bin ich gespannt, genau auf das, was der Kollege angesprochen hat, nämlich wie das dann beim Impfen ist. Ja? Also wie viele Vorbilder es da gibt, und zwar nicht nur Politikerinnen und Politiker. Aus meiner Sicht müsste man schon länger viel, viel stärker darauf setzen, da wirklich positive Vorbilder in diverse Zielgruppen hinein nach vorne zu zerren, unter Anführungszeichen, und nach vorne zu rücken.
Mit der Bürgermeister bessere
Formulierung. Und die einfach sozusagen sprechen zu lassen. Wenn Sie sich anschauen, jetzt haben zwar wieder alle Zeitungen, wird Sie alle freuen, ja, von Inseraten aufkommen, aber die Ummantelung kommt mit vorne wieder sozusagen Teste, die ich, also schau auf dich sowieso, aber teste dich. Aber das ist relativ unemotional. Also ich glaube, da müsste man jetzt auch werblich ein bisschen einen Zahn zulegen und da die Strategie vielleicht ein bisschen ändern, denn das kann wirklich schon keiner mehr sehen.
Also wir werden wahrscheinlich nächste Woche wieder über die Massentests berichten und schauen, wie viele da tatsächlich hingegangen sind. Kommen wir zum nächsten Thema. Freitag in dieser Woche, absoluter Tiefpunkt in der Karriere des österreichischen Ex-Finanzministers Karl-Heinz Grasser.
Von der Regierungsbank auf die Anklagebank und jetzt wohl 8 Jahre hinter Gitter. Es ist ein tiefer Fall des Karl-Heinz Grasser. Der mittlerweile 51-Jährige ist vom Urteil schockiert. Vor Journalisten beteuert er 12 Minuten lang seine Unschuld.
Sie sehen mich daher traurig, schockiert und erschrocken vor sich stehen. Ich muss sagen, Fehlurteile können passieren, aber dieses Urteil sprengt alles, was ich mir vorstellen konnte.
Schuldig gesprochen wird Grasser sowohl in der Linzer Terminal-Causa als auch in der Buwok-Causa rund um den Verkauf der Bundeswohnungen 2004. Damals sollen 9,6 Millionen illegale Provisionen geflossen sein. Direkt in die Taschen von Grasser und den zwei anderen Hauptangeklagten Walter Maischberger und Peter Hochecker. Beide werden ebenfalls schuldig gesprochen. Von einem eklatanten Fehlurteil spricht Grassers Anwalt und legt sofort Berufung ein.
Man glaubt ja, wir sind da völlig sinnlos gesessen die letzten drei Jahre. Daher, das hat ja mit den Beweisergebnissen nichts zu tun. Sie hat die Anklage abgeschrieben, mehr oder minder, ohne sich weiter den Kopf zu zerbrechen. Na, so geht's nicht.
Sie, die Vorsitzende des Schöffensenats Marion Hohenecker, hat allerdings am Freitag das Urteil 2 Stunden lang begründet. Für die Richterin ist klar, Karl-Heinz Grasser habe sein politisches Amt als ehemaliger Finanzminister damals ganz bewusst missbraucht und Österreich damit erheblichen Schaden zugefügt. Bis es ein rechtskräftiges Urteil gibt, könnte es laut Experten aber noch bis ins Jahr 2022 dauern. Denn die Anwälte nehmen alle Rechtsmittel wahr, die ihnen zur Verfügung stehen und rufen sogar den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte an.
Herr Hofer, Sie als gelernter Österreicher, sind Sie überrascht über dieses Urteil, dass der Ex-Finanzminister dann doch verurteilt wurde? Da haben ja viele noch von Freispruch geredet in den letzten Wochen.
Ja, ja, und ja. Ich bin jetzt kein Experte, was jetzt die Rüsterei angeht, aber viele haben gesagt, ja, das war spitz auf Knopf. Ich persönlich habe mit einer Verurteilung gerechnet, allerdings nicht mit diesem Strafausmaß, das sage ich auch dazu. Aber natürlich, der Prozess hat sehr, sehr lange gedauert etc. Also insofern war es für mich nicht überraschend. Das, was natürlich politisch interessant ist oder was wenn es dabei bleibt, ist ja nicht rechtskräftig, muss man dazu sagen, bei der Gelegenheit, ist das, dass das natürlich sozusagen posthum einen gewaltigen Schatten auf die Ära Schüssel wirft. Das ist klar. Da gab es bislang 2 Erzählungen. Einerseits klarerweise ÖVP-lastig, auch ein wenig FPÖ, wobei mit Abstrichen der Reformkanzler, die Reformpartnerschaft etc. Und auf der anderen Seite eben diese Erzählung, die auch die jetzige Opposition natürlich zu großen Teilen, also NEOS und SPÖ, im Munde führt, ist sozusagen das korrupte System. Und das ist mit dieser Verurteilung, wenn sie so bleibt oder so ähnlich bleibt, im ähnlichen Ausmaß, natürlich schon gestärkt worden in der Phase. Und jetzt kann man auch immer sagen, gut, die aktuellen Politiker und die aktuell Handelnden auch in der ÖVP haben nichts damit zu tun. Das war eine frühere Ära. Das ist zwar richtig, aber natürlich, es gibt aktuell den U-Ausschuss und die Opposition, wenn sie geschickt ist, bislang war sie nicht immer geschickt, sage ich auch dazu, kann natürlich versuchen, diesen Konnex herzustellen und zu sagen, naja, da wurde jetzt das damalige System verurteilt, unter Anführungszeichen, und jetzt schaut es nicht viel anders aus. Jetzt reden wir schon wieder über Korruption. Und insofern spielt das schon auch rein in die aktuelle Lage, hängt aber eben durchaus davon ab, auf die sehr emotional geführte, sehr, sehr heftig geführte Auseinandersetzung, Stichwort U-Ausschuss, aber eben auch darauf oder davon ab, wie die Opposition das wirklich, wie geschickt das jetzt quasi in die Tagesaktualität reinbringt.
Das System Grasser oder Karl-Heinz Grasser als Figur, Sie als Meinungsforscher, wenn wir uns zurückerinnern an die Nullerjahre, als Karl-Heinz Grasser Finanzminister wurde, war dann Finanzminister des Jahres von der Financial Times gekürt für unglaubliche Jobs im Gespräch und jetzt dieses Ende. Was hat denn damals die Faszination ausgemacht?
Karl-Heinz Grasser hat die Antwort eigentlich selbst gegeben, zu reich, zu schön, zu intelligent. Was will ich damit sagen? Karl-Heinz Grasser war, wie so viele andere Politiker, eine Projektionsfläche für alles und jeden. Er hat einen modernen Politikertypus verkörpert. Er hat, das darf man nicht vergessen, durchaus im Finanzministerium damals die Sektionschefs quasi geeint. Er hat gesagt, wir machen jetzt eine ordentliche Finanzpolitik. Wenn Sie heute mit Finanzexperten oder Steuerberaterinnen und Steuerberatern sprechen, dann sagen die so, na ja, bei der einen oder anderen Sache hat er schon eigentlich ganz gute Arbeit geleistet. Also, um es in einem klassisch österreichischen Satz zu sagen, es war nicht alles schlecht an Karl-Heinz Grasser. Aber er hat es dann natürlich überzogen. Dass Politiker als Projektionsflächen auftreten, haben wir immer wieder erlebt. Sein Mentor eigentlich, Jörg Haider, war ja eine ähnliche Projektionsfläche. Wir haben es in den 90er Jahren schon an der Universität mit Lebensstilstudien beschäftigt. Warum denn der kleine Mann den großen Mann Jörg Haider wählt, der ja einen gänzlich anderen Lebensstil gehabt hat, der von Brücken gesprungen ist, Bungee-Jumpend, der in einem Porsche gefahren ist, der einen Lebensstil geführt hat, den sich niemand leisten konnte. Und Das ist ganz, ganz schwer erklärbar zum Teil, aber es werden hier Dinge hineinprojiziert, Wünsche, Sehnsüchte, und die haben bei Karl-Heinz Grasser einfach auch funktioniert.
Danke für die Erklärung. Wir sind beim nächsten Thema. Wir sind fliegen zum höchsten Amt im Staat. Alexander Van der Bellen hat sich in dieser Woche mit einer Videobotschaft gemeldet.
Es ist sehr wichtig, dass wir alle uns auch weiterhin an die Corona-Regeln halten. Hände waschen, Abstand halten, Mund-Nasen-Schutz tragen, gut lüften und jetzt neu testen gehen. Bitte gehen Sie hin.
So, also wir haben gesehen, unser Bundespräsident zur Not, also Stuart, geht jetzt auch im Flugzeug, wie wir gerade im Video gesehen haben. Das war also Alexander Van der Bellen. Wir haben in dieser Woche ein Interview mit Norbert Hofer geführt. Die Wahlen sind zwar erst 2022, aber hören Sie mal, was er auf die Frage gesagt hat, ob er nochmal antritt bei der Bundespräsidentschaftswahl.
Ich habe einfach gelernt in der Politik, dass man die Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt zu treffen hat. Wer weiß, wer ist noch alles doch kandidiert oder nicht kandidiert. Das werde ich dann entscheiden, wenn die Zeit dafür reif ist.
Aber es ist kein klares Nein mehr wie vor einem Jahr.
Es ist kein klares Nein. Es kann ja nicht eines sein, dass niemand antritt. Das wird auch etwas sein, was man nicht einfach so hinnehmen kann in einer Demokratie, wie wir sie Gott sei Dank in Österreich haben.
So, also Norbert Hofer hat sich in Position gebracht. Da sind wir wieder beim Meinungsforscher. Sie haben das für uns abgefragt. Wie schaut's denn? Die Wahl ist erst 2022, aber wie schaut es denn aus aktuell?
Ja, wir müssen ein bisschen die Frage erklären. Also wir haben klassisch gefragt, wen würden Sie wählen? Aber wir haben jetzt das Problem gehabt, dass wir einen bekannten Kandidaten haben. Das ist nämlich der amtierende Bundespräsident. Und dann sind wir eigentlich davon ausgegangen, dass, wenn Alexander Van der Bellen antritt, aller Voraussicht nach ÖVP, SPÖ, Grüne, Neos wahrscheinlich keinen Gegenkandidat.
Boris Buhr hat es auch im Interview hier gesagt.
Richtig, genau. Da waren übrigens nicht alle SPÖler erfreut darüber. Also haben wir einfach Norbert Hofer wieder genommen. Er hat zwar, das war uns ja bekannt, eigentlich schon klar abgesagt gehabt, aber auf der anderen Seite, was sollen die Freiheitlichen denn sonst machen, als einen sehr probaten Kandidaten ins Rennen schicken? Und das haben wir jetzt abgetestet. Und das Ergebnis ist relativ eindeutig. Also aus heutiger Sicht ist das auf gut wienerischer Gmade Wiesn. Alexander Van der Bellen kommt jetzt schon auf 50%, das sind aber keine hochgerechneten Werte. Also da haben wir noch drinnen 2%, die sagen, weiß nicht, wählen gehen, 6% würde nicht wählen gehen, 18%, die sagen, ich bin unentschlossen, weil vielleicht kommt da noch ein anderer Kandidat, Kandidatin. Aber aus heutiger Sicht ist das gegessen. Norbert Hofer würde 17% machen. Um der Wahrheit Genüge zu tun, wir hätten die Frage der Woche eigentlich fast gar nicht gebraucht diesmal, weil das hätten wir vorher auch gewusst, weil ich erinnere an jedes zweite Antreten des Bundespräsidenten, Heinz Fischer in dem Fall, oder Kirchschläger. Das waren dann immer, wenn die Bundespräsidenten aus Sicht der Bevölkerung gut amtiert haben, dann ist das meistens gegessen.
Ganz kurz noch FPÖ-intern, Herr Hofer, wie schätzen Sie das ein? Wäre das der notwendige Exit für Norbert Hofer, wenn er bei dieser Wahl antreten kann?
Na, das ist ein potenzieller. Allerdings ist der Zeitrahmen zu lang, nicht? 2022 Ende, sind ihm noch 2 Jahre, und in der FPÖ, da rumort es schon gewaltig, nämlich hinter Norbert Hofer, der vorne schon wohl gelitten ist noch irgendwie, aber jetzt nicht mehr der große Zampano ist. Im Hintergrund geht es eben rund zwischen Kickl und Heimbuchner, dem oberösterreichischen Parteichef, und da hat es diese Woche schon auch was gegeben, nämlich das Ausreiten des Generalsekretärs Schnedlitz, der sich quasi die Identitären wieder schön geredet hat. Und daran merkt man, wie ungesteuert, wie chaotisch jetzt aktuell die Linienfindung in der FPÖ ist. Das hat Norbert Hofer nicht im Griff. Ich glaube, er ist auch mit dem Herzen jetzt nicht unbedingt Parteichef, sondern wäre lieber Kandidat oder noch besser Bundespräsident. Aber man sieht einfach die zerrütteten Verhältnisse derzeit in der FPÖ. Komme zurück zum Beginn, den wir angesprochen haben. Bei einer solchen Opposition kann die Regierung trotz sozusagen dem deutlichen Druck, der da entstanden ist, bei Corona und Co. trotzdem strahlen.
Wir kommen, wie gewohnt, zum Ende der Sendung zu den Top und Flops dieser Woche. Wer hat es besonders gut gemacht und wer hätte es durchaus besser machen können? Wir haben Thomas Hofer und Peter Eick, die beiden Herren, getrennt voneinander gefragt. Wir alle kennen das Ergebnis nicht. Schauen wir mal. Okay, gut. Bitte.
Ich beginne, wenn man die Damen, ich mache immer öfter, merke ich den Ausflug nach Übersee. Die Dame Top der Woche ist Gitanjali Rau. Die 15-jährige Wissenschaftlerin wurde diese Woche vom Time Magazine zum Kind des Jahres erkoren. Und ich habe sie deswegen genommen, weil ich erstens glaube, dass man die Wissenschaft ein bisschen stärker noch in den Vordergrund rücken sollte. Auch das, was sie leistet, auch jetzt gerade bei Corona etc., in wirklich Windeseile da versucht, Lösungen auf den Tisch zu bringen. Magazine und auch das Time Magazine, um einmal ein bisschen positive Nachrichten zu bringen und ein bisschen einen Schwung nach vorne. Deswegen sozusagen der Top der Woche. Flop der Woche ist Alexandria Ocasio-Cortez. Warum? Das ist die sozusagen die Frontfrau der Linken innerhalb der Demokraten und die hat gleich mal dem Herrn Biden ausgerichtet, dass er einen ziemlichen Gegenwind haben wird als Präsident, weil er nämlich nicht entsprochen hat aus Sicht der Parteilinken und da zu wenige aus ihrer Truppe quasi in Ministerämter gehievt hat. Und da muss ich sagen, da ist schon der Keim wieder drinnen, dass in den nächsten 4 Jahren in den Vereinigten Staaten wieder genau gar nichts passiert und dass eben dann jetzt in dem Fall die Opposition, also die andere Seite bei den Republikanern natürlich auch wieder potenziell reüssieren kann. Also wenn man so angeht bei den Demokraten, dann wird das wohl wieder nichts.
Herr Heik, zurück in heimatliche Gefilde.
Ja, genau. Also ich gehe vom Flop unten quer hinüber. Ja. Das ist die Plattform Kaufhaus Österreich. Ja. Das war wirklich ein
Hast du nichts gefunden drauf, oder?
Das ist korrekt. Ich habe es wirklich probiert. Also das war ein Flop allererster Güte. Das darf schlicht und ergreifend nicht passieren, wenn man das professionell aufsetzen möchte. Gary Freitag, oberster, ich sage immer oberster Rotkreuz-Sanitäter, um es sozusagen, Bundeskommandant, genau. Er hat der Stadtzeitung Falter ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, wir brauchen eine neue Strategie in der Pandemie. Er hat auch durch die Zeilen anklingen lassen, dass die Regierung zu wenig auf Experten und Expertinnen hört und dass die wieder in den Vordergrund rücken sollten. Und ich bin auch der Meinung, dass die Bundesregierung, egal wie es jetzt weitergeht und ausgeht, aber den Jahreswechsel dazu nutzen sollte, das ganze Ding neu aufzusetzen.
Meine Herren, herzlichen Dank für die Sendung. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Ich darf mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Der Salzburger Landeshauptmann Wilfried Hasler ist jetzt gleich in unserer Interviewreihe im Fokus zu Gast. Den Podcast unserer Sendung finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Und wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche. Auf Wiedersehen und einen schönen Abend.